Eigentlich halte er ja nichts von Interviews. Das hatte Papst Franziskus auf seinem Flug nach Brasilien den mitreisenden Journalisten gesagt. Doch dann ließ er sich auf dem Rückflug doch zu einem Frage-Antwort-Spiel hinreißen, über eine Stunde lang. In dieser Sendung wollen wir noch einmal weitere Antworten aus dieser denkwürdigen Pressekonferenz vorstellen. Juan de Lara von der spanischen Nachrichtenagentur EFE wollte zum Beispiel vom Papst wissen, welche Reformen er im Vatikan und in der Weltkirche anstoßen wolle.
Fueron cosas que los cardenales pedimos al que iba a ser el nuevo Papa. Yo me acuerdo que
Der Inhalt dessen, was alles zu tun ist, kommt von den Generalkongregationen der Kardinäle vor dem Konklave. Es waren Dinge, um die wir Kardinäle denjenigen gebeten haben, der der neue Papst sein würde. Ich erinnere mich daran, dass ich viele Dinge erbeten habe, weil ich dachte, es würde ein anderer werden. Wir haben zum Beispiel um so eine Kommission wie die der 8 Kardinäle gebeten. Wir wissen ja, dass es wichtig ist, externe Beratung zu haben, nicht nur die schon bestehenden, sondern Outsider. Das liegt auch auf einer Linie mit dem Heranreifen der Beziehungen zwischen Synodalität und Primat. Das heißt, diese 8 Kardinäle fördern auch die Synodalität. Sie helfen nämlich den verschiedenen Bischofskonferenzen in der Welt, ihre Stimme in der Regierung der Kirche einzubringen. Es gibt viele Vorschläge, die aufgekommen und noch nicht in die Praxis umgesetzt sind, wie etwa die Reform des Staatssekretariats in der Art und Weise des Arbeitens oder den Vorschlag der postsynodalen Kommission, einen permanenten Beratungscharakter zu geben. Oder aber, dass die Kardinalskonsistorien nicht so formelle Themenvorgaben bekommen, wie etwa die Heiligsprechung, sondern auch andere Thematiken behandeln und so weiter. Der Journalist Philipp Polella von der Nachrichtenagentur Reuters erkundigte sich im Flugzeug beim Papst, ob er bei seinen Aktivitäten im Vatikan auch auf Widerstand stoße und ob er sich von den führenden Mitarbeitern in der Kurie einen ähnlichen nüchternen Lebensstil wünsche, wie er ihn mit seinem Verbleib im Gästehaus St. Martha unter Beweis stelle.
Lei parlava de io sono rimasto a Santa Marta.
Sie haben von der Tatsache gesprochen, dass ich in Santa Marta geblieben bin, aber ich könnte gar nicht alleine im apostolischen Palast leben. Auch wenn das päpstliche Appartement dort nicht besonders luxuriös ist. Es ist zwar groß, aber nicht sehr luxuriös. Aber ich kann nicht alleine oder mit einem kleinen Grüppchen leben. Ich brauche Leute um mich, mit denen ich reden kann. Einfach aus psychiatrischen Gründen, weil ich das psychologisch nicht kann. Jeder muss sein eigenes Leben führen, seinen eigenen Lebensstil weiterführen. Die Kardinäle, die an der Kurie arbeiten, leben nicht in Reichtum und Luxus. Sie leben in kleinen Apartments und sind bescheiden. Ich kenne diese Apartments, die die Vatikanische Güterverwaltung den Kardinälen gibt. Jeder sollte leben, wie es der Herr von ihm verlangt. Aber eine allgemeine Austerität scheint mir nötig für uns alle, die wir im Dienst der Kirche arbeiten. Allerdings hat Austerität viele Schattierungen. Jeder muss seinen eigenen Weg suchen. Ob er auf Widerstand stoße? Naja, sinnierte der Papst, er habe bisher jedenfalls noch nichts von Widerstand bemerkt. Es stimmt zwar, dass ich noch nicht viel gemacht habe, aber ich habe Menschen getroffen, die mir helfen, loyale Menschen. Mir gefällt es, wenn mir jemand sagt, ich bin nicht einverstanden. Das ist mir schon passiert. Und so jemand ist ein echter Mitarbeiter. Solche Leute habe ich in der Kurie getroffen. Das ist gut so. Aber wenn einige sagen, oh wie schön, und dann hintenrum das Gegenteil sagen, so etwas habe ich bis jetzt noch nicht bemerkt. Vielleicht gibt es einige, die das machen, aber ich habe es noch nicht bemerkt. Der französische Reporter Antoine-Marie Isouard fragt Papst Franziskus, warum dieser sich unmittelbar nach seiner Wahl am 13. März zunächst als Bischof von Rom vorgestellt habe. Was ist der tiefere Sinn davon, dass Sie so darauf bestehen? Geht es um Kollegialität, fragt Isouard, oder gar um Ökumene, um den Primus inter pares in der Kirche? Aber Papst Franziskus riet dazu, in seine Worte nicht zu viel hineinzuinterpretieren. Der Papst ist Bischof, Bischof von Rom, und deshalb ist er Nachfolger des Petrus und Stellvertreter Christi. Das sind weitere Titel, aber der erste Titel ist Bischof von Rom, und von dort kommt alles her. Zu sagen oder zu denken, dass das so etwas wie Primus inter pares bedeuten solle, nein, das ist keine Folge davon. Es ist einfach der erste Titel des Papstes, Bischof von Rom. Und dann kommen andere Titel. Ich glaube zwar, dass das ein bisschen die Ökumene fördert, aber das ist doch das Einzige. Adamessia von CNN wollte vom Papst wissen, warum er in Rio zu argentinischen Jugendlichen gesagt habe, er fühle sich manchmal eingesperrt. Er habe oft Lust, einfach mal durch die Straßen von Rom zu spazieren, so wie er das in Buenos Aires immer getan habe, antwortete Franziskus. In diesem Sinne fühle ich mich ein wenig eingesperrt. Aber er habe Verständnis für die vatikanische Dame de Marie und ihre Sicherheitsforderungen. Und jetzt lassen Sie mich ein wenig mehr machen, so der Papst. Pablo Ordonaz von der spanischen Zeitung El País fragte Papst Franziskus nach seiner Beziehung zu seinem Vorgänger Benedikt dem 16. Franziskus antwortete, er fühle große Zuneigung zu ihm, immer schon. Für mich ist er ein Mann Gottes, ein einfacher Mann, ein Betender. Ich war so glücklich, als er zum Papst gewählt wurde. Und auch als er zurücktrat, war das für mich ein Zeichen der Größe. Nur ein großer Mann tut dergleichen. Ein Mann Gottes und ein Mann des Gebetes. Jetzt, wo er im Vatikan wohnt, sagen mir einige, wie kann man denn sowas machen? Zwei Päpste im Vatikan, stört dich das denn nicht? Macht er nicht eine Art Gegenrevolution? Was man alles so sagt, nicht wahr? Ich habe darauf eine Antwort gefunden. Es ist, wie wenn man einen Großvater im Haus hat, einen weisen Großvater. Wenn in einer Familie ein Opa zu Hause wohnt, dann wird er verehrt, geliebt, man hört ihm zu. Benedikt ist ein Mann großer Vorsicht. Ich habe ihm so oft gesagt, Heiligkeit, empfangen Sie Gäste, leben Sie Ihr Leben, kommen Sie mit uns. Einmal ist er gekommen zur Einweihung und Segnung der Statue des heiligen Michael in den Vatikanischen Gärten. Für mich ist das wirklich, als hätte ich einen Großvater im Haus, meinen Papa. Wenn ich ein Problem hätte oder irgendetwas nicht verstünde, dann würde ich ihn anrufen. Sagen Sie mal, kann ich dies und das tun? Und als ich mit ihm über dieses große Problem Vatileaks gesprochen habe, er hat er mir alles gesagt, mit einer Einfachheit des Dienens. Eine argentinischen Journalistin erzählte Franziskus kurz darauf, Benedikt habe ihm auswendig einen wesentlichen Teil der Schlussfolgerungen zu Vatileaks vorgetragen, die eine Kardinalsuntersuchungskommission gezogen habe. Der hatte alles im Kopf, so der Papst. Was für eine Intelligenz. Vatileaks ist ein großes Problem, aber mich erschreckt das nicht. Die französische Journalistin Carolina Pigozzi wollte vom Papst wissen, ob er sich noch als Jesuit fühle, und Franziskus bejahte das. Ich fühle mich in meiner Spiritualität als Jesuit, in der Spiritualität der geistlichen Exerzitien, das habe ich im Herzen. Ich habe meine Spiritualität nicht geändert, ich bin auch kein Franziskaner. Ich fühle mich als Jesuit und ich denke als Jesuit. In seinen ersten Monaten in Rom hätten ihn am meisten die Menschen überrascht, sagte er auf eine weitere Frage. Ich habe im Vatikan so viele gute Personen gefunden, wirklich. So viele wirklich gute Personen. Buenos Aires fehle ihm allerdings, das vertraute er seinem Landsmann und Biografen Sergio Rubin an. Doch das ist sozusagen ein ruhiges Fehlen. Die mexikanische Journalistin Valentina Alazraki fragte Papst Franziskus schließlich nach der angekündigten Heiligsprechung seiner Vorgänger Johannes des 23. und Johannes Pauls des 2. Der Papst bestätigte, die beiden würden gemeinsam heilig gesprochen. Johannes sei eine Art Landpfarrer gewesen, ein Priester, der alle Gläubigen liebt. Für seinen Mut spreche, dass er in seiner Zeit in der Türkei vielen verfolgten Juden falsche Taufscheine ausgestellt hatte und sie dadurch vor den Nazis gerettet hatte. Vor allem sei Johannes der 23. der Papst des Konzils. Auch Pius der 12. dachte über ein Konzil nach, aber die Umstände waren dafür noch nicht reif. Johannes hingegen hat sich um die Umstände überhaupt nicht gekümmert. Er hat das gespürt und darum hat er es gemacht. Ein Mann, der sich vom Herrn leiten ließ. Johannes Paul II. Nannte Franziskus schließlich den großen Missionar der Kirche. Er ist ein Missionar, ein Mann, der das Evangelium überall hingetragen hat, auf vielen, vielen Reisen. Er spürte in sich ein Feuer, das Wort des Herrn hinauszutragen. Er ist ein heiliger Paulus, ein Mann wie Paulus. Und ich glaube, ihre gemeinsame Heiligsprechung ist eine Botschaft an die Kirche. Beide sind mutige Leute. Im Gang ist allerdings auch noch ein Seligsprechungsverfahren für Paul VI. Und für Papst Luciani, also Johannes Paul I. Was das Datum der Heiligsprechung betrifft, da hatte man ursprünglich an den 8. Dezember gedacht. Das warf aber viele Probleme auf. Pilger aus Polen, die sich nicht erlauben können, mit dem Flugzeug anzureisen, kommen dann mit dem Bus. Aber im Dezember sind schon viele Straßen vereist. Darum glaube ich, dass über das Datum noch nachgedacht werden muss. Ich habe mit dem Erzbischof von Krakau, Stanislaw Dziwisz, gesprochen, und er hat mir zwei Vorschläge gemacht, entweder den Christkönigstag in diesem Jahr oder den Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit im nächsten Jahr. Ich glaube, bis Christkönig ist wenig Zeit, weil am 30. September das Konsistorium zusammentritt und bis Ende Oktober bleibt dann nicht mehr viel Zeit. Aber ich weiß nicht. Ich muss darüber noch mit Kardinal Amato, dem Präfekt der Heiligsprechungskongregation, sprechen. Aber ich glaube, am 8. Dezember wird es nicht sein. Der Papst verabschiedete sich von den Journalisten mit den Worten: Danke, gute Nacht, gute Reise und gute Erholung.